Und Risiko minimieren würde auch funktionieren, wenn wir etwas voraussagen könnten. Und das war ja tatsächlich auch ein Vortrag, da ging es um künstliche Intelligenz, die jetzt auch in der Hämophilie wahrscheinlich mehr zum Einsatz kommen wird.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Björn.
Hallo Susanne.
Björn, wir sind hier in einer sehr schönen Location, nämlich auf dem MSK, Muskelskeletalen Welthämophilie-Kongress in Dubai.
Der ja alle 2 Jahre alternierend mit dem eigentlichen WFH-Kongress stattfindet.
Korrekt.
Das heißt, alle 2 Jahre ist der große WFH-Kongress und dazwischen findet eben so dieser kleine muskuloskeletale Kongress statt.
Na, so klein ist der gar nicht, ne?
Wie wir heute. Erstaunlich, ne? Also dieser Saal ist wirklich sehr gefüllt. Es sind sehr viele Leute dort. Ich habe die Teilnehmerzahl nicht ganz mitbekommen, aber ich schätze mal, sind so 700, 800 Leute da.
Nee, mehr. 1000, 1400, 1500 Leute.
Oh, okay. Doppelt so viel. Auch nicht schlecht.
Genau. Ja. So viel hatten wir nämlich in Buenos Aires vor 2 Jahren.
Das war hart. Okay. Das heißt, wir sind gewachsen.
Wir sind gewachsen. Ja. Liegt wahrscheinlich auch in der Nähe. Nicht ganz so weit wie Buenos Aires, muss man sagen.
Ja, und du hast ein ganz anderes Einzugsgebiet. Das Tolle an diesem Kongress ist nämlich, dass es auch wieder ein internationaler Kongress ist und wirklich aus allen Ländern Leute zusammenkommen. Es ist wirklich ein Potpourri hier, ein wirklich schön buntes Bild, sowohl kleidungstechnisch als auch sprachtechnisch.
Ja, ist eine Herausforderung.
Und du bist halt hier in der Nähe von Asien, Afrika und hast diese ganzen Länder, die eben auch die Möglichkeit haben, dann eben nach Dubai zu fliegen und den Kongress zu besuchen.
Ja, genau. Und wir hatten schon eine Chance, die ersten Sessions sozusagen zu lauschen. Mhm. Und es war sehr interessant, dem zu folgen, zu gucken. Nicht alle Länder haben Access oder haben Zugang zu Faktorkonzentraten. Und das Motto des Welthämophilie-Kongresses oder überhaupt der WFH ist ja Access, also dass alle Zugang haben zu Faktor. Und mich hat beeindruckt der Vortrag von der Maria Mancuso, die gesagt hat, ja, Zugang zu Faktoren, ja, aber sie sagte auch zu guten. Also Access zu guten Faktoren letztendlich. Und sie begab das Beispiel mit dem Diabetes. Und Diabetes, finde ich, war ein sehr schöner, guter Vergleich, wie wenn Menschen nicht ihre gute Diabetes-Therapie nehmen, wie sie eben schwanken. Und wenn man sich aber dann zeigt, wie Patienten, die guten Zugang haben und die eben mäßigen Zugang haben, wenn man eben die Mittellinie genommen hat, dann sah man, dass diese Mittellinie gleich war, ob diejenigen Patienten guten oder auch mäßigen Zugang haben. Aber das ist nicht das, was unser Ziel ist. Unser Ziel ist es ja letztendlich, eine gute Therapie mit einem guten Resultat am Ende des Tages zu haben, nämlich keine weiteren Nebenwirkungen zu haben, wenn man eben keine guten Diabetes-Produkte hat. Und so ähnlich ist es auch mit der Hämophilietherapie, nämlich zu gucken, wie viel braucht man, um am Ende des Tages eine gute Lebensqualität zu haben, dass die Patienten auch wirklich gut versorgt sind. Nichtsdestotrotz brauchen wir eine gute Prophylaxe. Das ist das, was dabei rausgekommen ist. Und Prophylaxe, du weißt, wenn wir guten Zugang haben zu Faktorenkonzentraten, was auch immer die Therapie auch eben ist. Du weißt, wie schwierig es ist, bei uns in Deutschland Patienten von einer guten Prophylaxe zu überzeugen. Und dann sage ich, Mensch, Leute, das ist so, guckt euch doch mal an, das will man ja eigentlich nicht so vorbringen, guckt euch mal an, wie es eben in anderen Ländern ist, aber eine Prophylaxe, wie auch immer diese Prophylaxe aussieht, es sollte eine gute Prophylaxe sein.
Und diese gute Prophylaxe eben auch für Länder, die sich das nicht leisten können. Sie hat ja auch ein bisschen Forderungen gestellt. Die Forderungen gehen jetzt nicht nur an die Behandler, die teilweise in diesen Ländern überhaupt keine Chance haben. Und das ist auch ein großes Thema hier, an die Industrie. Und das ist ja das Besondere, diese Zusammenarbeit zwischen Patienten, Behandlern, Weltgesundheits- oder WFH, also der World Federation of Hemophilia und der Industrie.
Genau, der Industrie auch zu gucken, wo gibt es möglicherweise noch andere Ressourcen, die wir aufmachen können und eben nicht mit den gleichen Preisvorstellungen, die wir in Europa oder auch in Amerika haben letzten Endes, um die Präparate für die Patienten zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, dass die Industrie trotzdem einen sehr guten Benefit haben wird, wenn sie tatsächlich mit dem Preis anders vorgehen würde. Wir aber dafür einen Großteil oder die größte Anzahl an Patienten mit Faktoren versorgen würden. Ich glaube, dann würde die Industrie immer noch einen Win damit haben, also einen Gewinn damit haben, sage ich mal. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was wir vielleicht auch nochmal proaktiv mit den einzelnen Pharmaindustrien, also Pharma-Leuten auch nochmal besprechen sollten und müssten. Auch das sehe ich auch als eine Aufgabe hier, als Resultat, als Ergebnis von dieser Konferenz rauszugehen.
Genau, und das ist ja das Schöne an dieser Konkurrenz, dass du eben Vertreter aus allen Ländern hast, sowohl aus sogenannten hochentwickelten Ländern, genau, als auch in Ländern, die eben nicht die Möglichkeit oder nicht den Zugang zu diesen Präparaten haben. Und hier kommen alle zusammen und jeder kann sich beteiligen an der Diskussion.
Auf jeden Fall. Was war denn deine nächste Session oder was hast du noch mitgesehen? Was ist hier auch nochmal?
Ja, ich war in einer Sitzung, da ging es um Ultraschall, Point-of-Care-Ultraschall, durchgeführt durch die Physiotherapeuten, was in anderen Ländern ja ganz groß ist, in unserem Land ja eher nicht der Fall. Vertreten waren dort Argentinien und die USA, wo es eben die Physiotherapeuten machen. Und dann war Herr Martinolli auch da gewesen, der ja maßgeblich an der Voranbringen des Ultraschalls bei Patienten mit Hämophilie beteiligt war oder das auch tatsächlich vorangetrieben hat. Und der hatte einen Vortrag gehalten über die Pitfalls bei Kindern. Und das fand ich nochmal sehr spannend, dass man da ein anderes Gelenk sieht bei Kindern, weil manchmal Knorpel wie Flüssigkeit aussieht.
Ja, weil wir noch die Wachstumsfugen haben. Das heißt, auch da ist es ein ganz großer Lernprozess, aber wir haben ja beide viel zu tun mit Gelenkultraschall bei Kindern und wir nehmen uns ja oft das andere Gelenk zur Hilfe, einfach nur um zu schauen, sieht es da auf der anderen Seite genauso aus, sage ich jetzt einfach mal, und da stellen wir oft die, ja, so, ich sag mal, schneller den Unterschied fest, ob da etwas Auffälliges ist an dem Gelenk oder auch nicht und aber auch das haben wir beide gelernt, mal gegebenenfalls nicht nur, wo wir meinen, dass da die Veränderung ist, sondern vielleicht ein Gelenk höher oder niedriger zu gehen, sage ich jetzt einfach mal, zu gucken, ist es wirklich das Gelenk, wo wir meinen, dass die Veränderung da ist, sondern ist es da nicht oft wie eine aufsteigende und absteigende Kette zu sehen?
Genau, also gerade in der Orthopädie extrem wichtig bei Kindern. Schmerzen können sich woanders hin projizieren und was ich auch immer sage ist, wenn ein Kind mit Kniegelenkschmerzen kommt, immer nach der Hüfte schauen und das ist gar nicht so selten.
Das ist gar nicht so selten und weil die Kinder auch oft andere Ausweichmechanismen haben, anders als bei Erwachsenen. Ich meine, wie oft haben wir eine Psoas-Blutung, also eine Blutung tatsächlich nahe der Hüfte sozusagen, das ist ja der große Beuger der Hüfte, wo wir gar nicht großartig vermuten und die Kinder haben eben andere Ausweichmechanismen, eben anders als bei erwachsenen Patienten.
Ja. Ja. Du hattest schon Vorsitz heute.
Ich hatte heute schon Vorsitz und zwar ging es um die milden und moderaten Hämophilen. Das heißt, das ist ja eine Patientengruppe, die wir beide ja schon auch mehrfach untersucht haben, mehrfach jetzt auch schon bei uns in der Sprechstunde im Fokus hatten. Und da gab es eben drei Vorträge. Der erste Vortrag war ein rein klinischer Vortrag. Wie gehen wir tatsächlich vor bei solchen Patienten? Müssen wir sie im Fokus haben? Und da unter anderem sind da auch die Frauen mit erwähnt worden. Zwar nur mit 2-3 Folien, aber trotzdem sind sie erwähnt worden, die Frauen. Auch sie gelten ja als milde oder auch moderate Hämophilie-Patientinnen, wenn sie eben tatsächlich einen Faktor 8 oder Faktor 9 dementsprechend auch tatsächlich erniedrigt haben oder auch symptomatisch sind. Der zweite Vortrag war, wie würden wir vorgehen, wenn wir eine klinische Studie machen mit milden oder moderaten Hämophilen? Welche Anforderungen haben wir an so einer Studie? Und der dritte Vortrag, da ging es um die Gefahr oder zumindest das Risiko, wenn wir Patienten mit Faktorkonzentraten behandeln, wie hoch ist das Risiko, einen Hemmkörper zu bekommen? Und das war sehr spannend, muss ich ehrlich gesagt sagen, denn es gibt tatsächlich, das Risiko ist bei 13%. Ich habe das viel niedriger in Erinnerung, aber es ist tatsächlich bei 13%. Und da auch da tatsächlich darüber nachzudenken, wenn wir Patienten haben, die ein hohes Blutungsrisiko haben, wie gehen wir vor mit Prophylaxe, wie gehen wir um, vielleicht auch da die Gabe mit Non-Faktor-Therapie, das heißt Emicizumab zum Beispiel, darüber nachzudenken, um da auch einen gewissen Schutz den Patienten, die tatsächlich sich auch schwer tun, tatsächlich eine Prophylaxe mit Faktor 8 zu machen, sage ich mal. Auch darüber nachzudenken, die immer mal wieder Probleme in den Gelenken haben, durchaus darüber nachzudenken, dem Patienten mal Imicizumab tatsächlich auch zu geben.
Wenn wir jetzt über Risiken sprechen und Entwicklung von Hemmkörpern, wäre es ja schön zu wissen, ob ein Patient, ob wir es im Vorfeld schon erkennen können, ob er das bekommt oder nicht.
Genau, diese Frage habe ich tatsächlich auch gestellt. Du weißt ja, ich bin ja sehr kritisch in meiner Moderation, habe dann gesagt, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt einen Patienten habe mit einer Hochrisikomutation und bei dem steht jetzt eine OP an? Wäre es da nicht schlau, eher mit Imicizumab zu beginnen und ihm, wie wir es eben bei hämophilen Patienten mit einer schweren Hämophilie haben, tatsächlich gar keinen Faktor 8 geben zu müssen, Nummer 1. Und wenn wir Faktor 8 geben würden, vielleicht nur eine oder zwei Injektionen. Damit senken wir tatsächlich das Risiko, was wir haben. Er hat das eben auch sehr schön beschrieben. Nach 6 Injektionen steigt das Risiko, tatsächlich einen Inhibitor zu bekommen. Aber mit Imicizumab hätten wir tatsächlich das Risiko deutlich minimiert. Er wäre gut eingestellt mit einer gewissen, ich sag mal, Basisfaktor 8 oder zumindest Basis, wo er eben wenig bluten würde, und gegebenenfalls würden wir ihm eine oder zwei Injektionen dazugeben, um ihn tatsächlich zu schützen. Und damit hätten wir das Risiko, überhaupt erstmal einen Inhibitor zu entwickeln, deutlich minimiert. Ich glaube, damit habe ich Sie in die Enge getrieben mit dieser Frage. Letzten Endes wollten Sie mir sagen, ja, man könnte mit Faktor 8 beginnen und dann erstmal schauen. Und ich habe gesagt, naja, aber wenn wir doch die Möglichkeit hätten, mit Imicizumab und damit deutlich das Risiko zu minimieren, warum nicht bei einer Hochrisikomutation zumindest darüber nachzudenken?
Und Risiko minimieren würde auch funktionieren, wenn wir etwas voraussagen könnten. Und das war ja tatsächlich auch ein Vortrag, da ging es um künstliche Intelligenz, die jetzt auch in der Hämophilie wahrscheinlich mehr zum Einsatz kommen wird.
Die Dame, die den Vortrag gehalten hat, die war beeindruckend, muss ich sagen. Sie stand nämlich nicht am Pult und damit hat sie mich ja sehr beeindruckt, eben tatsächlich den Vortrag frei zu halten und uns aus der Reserve zu locken. Was passiert denn, wenn wir ganz viele Daten der künstlichen Intelligenz tatsächlich geben und was kommt danach raus? Und ich glaube, davor scheuen sich ganz viele, weil sie eben Sorge haben, dass das empathische Behandeln verloren geht. Ich glaube aber nicht, dass es verloren geht, denn ich glaube, hier gilt es tatsächlich, künstliche Intelligenz klug zu nutzen. Ja. Die KI tatsächlich so zu benutzen, sie mit ganz vielen Informationen zu befüttern, aber die Informationen geben wir vor, mit was wir sie befüttern, und sie danach tatsächlich zu modulieren. Das heißt, zu sagen, okay, jetzt kommt da irgendwas raus, wo wir sagen, nee, das ist Quatsch.
Genau, und du bewertest sie und nimmst sie als Unterstützung für deine Therapieentscheidung.
Genau so ist das. Und ich glaube, davor scheuen sich viele, aber ich muss dir sagen, ich nutze das immer mehr, dass ich sie befüttere mit ganz vielen Informationen, und dann kommt natürlich manches, ja, ich sage jetzt einfach mal crazy raus, aber dann sage ich ihr, du, liebe KI, lieber ChatGPT, so will ich das gar nicht. Da verläufst du dich gerade in eine Sackgasse. Ich hole die ChatGPT wieder raus und sage, nee, denke doch bitte nochmal anders und wie wäre es dann mit dem Gedankengang?
Genau, und sie hat es ja sehr gut dargestellt, wie sich so eine, sie hat es ja Machine Learning genannt, also wie sich das oder wie der Entwicklungsprozess ist. Bevor das überhaupt in diese klinische Anwendung kommt, sind da sehr viele Schritte vorgelagert, basierend zunächst mal auf einem Problem. Und dann wird geschaut, ob das überhaupt funktioniert, was diese Maschine dann daraus macht, bis das überhaupt erstmal in den klinischen Alltag kommt. Aber Sie haben es geschafft, glaube ich, mit 3 Projekten schon an der Klinik zu starten. Durchaus realistische Fragestellung. Das eine war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind mit Beginn der Chemotherapie Übelkeit entwickelt. Und wenn man das voraussagen kann, kann man gezielt bei diesen Kindern eben eine Prophylaxe betreiben.
Und so ähnlich könnte man auch mit der Hämophilie weitermachen, glaube ich. Genau. Das wollte sie damals. Sie ist ja nun letztens, hat sie sich ja auch selber so vorgestellt, sie ist eben Hämato-Onkologin, hat aber als Mentorin 2 führende Hämophiliebehandler eben gehabt, die sie natürlich auch protegiert haben, tatsächlich in diesem Feld auch weiterzumachen. Und ich glaube, aus ihrer Erfahrung der Hämato-Onkologie das in die Hämophilie durchaus zu übertragen. Da gilt es aber auch weiterhin, ein paar Mauern tatsächlich mal zu überbrücken, zu brechen, zu gucken, wie man eine Brücke bauen kann zwischen dem, was sie schon in der Onkologie gemacht hat, in der Hämophilie zu übertragen, glaube ich. Ne? Auch Voraussage, Hemmkörper ja oder nein. Und ich glaube, wer weiß, ob wir in 2 Jahren, wenn der Kongress wieder stattfindet, nicht schon weiter sind und sagen, doch, es geht doch mit Machine Learning Voraussagen zu geben.
Ah, da bin ich fest und überzeugt. Das ist so schnell, die Entwicklung. Da werden wir in 2 Jahren wahrscheinlich eine komplette Sitzung drüber haben.
Ja, und ich glaube, wir werden staunen. Du weißt ja, der allererste Vortrag, ich weiß gar nicht, bei dem Ehard, da war ich doch sehr erschrocken darüber, zu nach dem Motto, ja, wir wissen ganz genau, wenn ChatGPT euren Artikel geschrieben hat, da habe ich gedacht, naja, aber Gott, warum nicht ihn zur Unterstützung zu benutzen, wenn wir doch ganz viele Artikel dazugeben können, warum denn nicht? Und ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen davon verabschieden, dass wir doch Machine Learning nicht doch vielleicht dazu nehmen können als, wie du es schön immer sagst, als Assistent.
Genau, persönlicher Assistent.
Persönlicher Assistent, genau.
Ja, wir spekulieren gerade, was in 2 Jahren los ist. Jetzt geht es aber in 20 Minuten gleich weiter und allein der Vormittag hat schon gezeigt, ganz neue Themen hier, ganz viele Bereiche, die da angeschnitten werden. Es wird sicherlich die nächsten Tage spannend.
Wird auf jeden Fall spannend und ich glaube, was auch für uns, was wir mitnehmen werden, wir werden demnächst Stimmen mitnehmen, zu gucken, wie in verschiedenen Ländern vorgegangen wird, wie die Entwicklung auch in den anderen Ländern weit ist oder eben noch nicht weit genug ist. Ich glaube, wir haben eine Menge noch zu berichten.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.